Guten Morgen miteinander. Klappt es?
Ja.
Danke. Genau, jetzt ist gut. Danke, Laura, für deine einleitenden Worte, für die Freude. Ich habe auch plötzlich gemerkt, eigentlich habe ich auch Freude, hier vorne zu stehen. Ganz spannend. Es freut mich, dass Christian sich freut. Mal schauen. Ne? Ich erzähle euch wieder gerne aus meinem Leben, seit dem letzten Mal. Ich hatte ja auch schon ein paar Mal von unserem Garten erzählt, von unserem Schrebergarten, Vogelsang. Und dabei erwähnte ich ja sicher mal unseren Apfelbaum. Ihr könnt euch noch erinnern, wurde von den Mäusen kahl gefressen, also die Wurzeln. Es sah nur noch aus wie ein Bleistift. Als ich ihn herauszog, ich habe ihn dann nach Hause genommen, habe ihn gehegt und gepflegt, gewässert und dann anfangs Ende Herbst wieder eingesetzt. Und er kam wieder hoch, diesen Frühling, oder? Es kamen Blüten, sicher 5, 6, 7, 8 und ich freute mich schon auf die Äpfel. Doch was passierte jetzt? Der Baum ist wieder tot. Wir hatten einen Wurzelschutz rundherum getan, oder? Gegen die Mäuse. Der Boden müsste eigentlich gut sein, oder? Was wir aber jetzt auch getan haben, ist, wir haben eine Unkrautfolie rundherum gelegt, sehr dicht, oder? Und noch etwas kaschiert, oder? Damit diese schwarze Folie nicht so heraussticht. Und vermutlich war es das, oder? Also wir wollten eigentlich, dass das Unkraut sich nicht konkurrenziert mit dem Baum, dass die Wurzeln tiefer gründen können, oder? Und dass die Unkräuter oder einfach die sonstigen Pflanzen rundherum ja nicht stören, oder? Das hat jetzt aber dazu geführt, dass vermutlich dieser Baum trotz all diesem Regen, den wir hatten, verkümmerte. Alle Blätter fielen ab, keine Äpfel, keine Blüten, nichts, nur noch schwarze und tote Äste. Ich hoffe, wenn wir jetzt im Herbst das wieder zurückschneiden, dass es dann im Frühling wieder kommt. Das ist mein Gebet. Aber ich habe dann auch gemerkt, irgendwo, ich muss über diesen toten Baum sprechen. Das ist das heutige Thema. Dann hat er sicher mal seinen Zweck erfüllt. Wie komme ich jetzt aber von einem toten Baum zu einer Predigt? Das war dann die nächste Frage. Wenn ich da auf dem Bibelserver toter Baum eingebe, kommt eigentlich weniger. Es gibt jetzt nicht ein klares Beispiel oder Geschichte dazu. Ich möchte daher auch etwas ausholen und mit einer einleitenden Frage beginnen. Wo ist euer Garten? Wo sät, wo hegt und pflanzt ihr etwas? Ich bin mit Bettina seit 10 Jahren für den Garten zuständig, an der Engelstraße 1. So hat es bei mir angefangen. Ich habe immer gedacht, ja, ein Garten, das ist nichts für mich. Das gibt nur Dreck und Schweiß. Und es kommt eh nichts, oder? Und mit dieser Aufgabe, mit dieser Pflicht hat es angefangen. Je länger nämlich ich da in diesem Garten gearbeitet habe, desto mehr bin ich überzeugt, dass eigentlich jeder einen Garten auf dieser Erde haben muss. Also, wo man etwas bebaut, wo man zuständig ist für das Hegen, für das Pflegen. Die besten geistlichen Lektionen bekomme ich aus dieser Gartenarbeit. Sei es jetzt mit Arbeiten mit der Hand, oder? Oder im Geiste. Und da wird man geschliffen. Und ohne einen Garten, da kann ich jetzt fast schon unterschreiben, würde ich sagen, wird man faul und bequem und lauwarm. Hä? Nochmals die Frage an euch, oder? Wo ist euer Garten? Wo arbeitet ihr in Gottes Garten? Und es ist nämlich unser ursprünglichster Auftrag, in einem Garten zu sein und ihn zu bebauen, oder? 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ich habe mir auch immer vorgestellt, dass so Adam und Eva durch den Garten wandelten, so wie die Elfen in Lord of the Rings. Und dann irgendwelche Pflanzen und Bäume benamsten. Nein, also sie machten das auch, dieses Benennen, oder? Aber sie waren offensichtlich auch am Arbeiten in diesem Garten. Oder? Ich stelle mir aber vor, dass es nicht sonderlich anstrengend war, in diesem Garten zu arbeiten, oder? Direkt nämlich beim Baum des Lebens zu arbeiten, also diese Nähe, das macht es weniger anstrengend, oder? Das ist eigentlich fast schon eine Form von Lobpreis, oder? Du gibst alles, dein Herz, und es ist nicht anstrengend und du bekommst etwas zurück. Das nennt man Worship. Erst mit der Sünde wurde die Arbeit mühseliger. Also erst durch die Trennung, durch die Distanz zu diesem Baum des Lebens, das tägliche Leben, das ist dann das Anstrengende eigentlich, oder? Es ist also fundamental, dass du in deinem Garten irgendwo einen lebendigen Baum hast. Ihr merkt, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn in eurem Garten ein toter Baum steht oder zu viele Bäume oder gar kein Baum vorhanden ist, dann ist es Zeit, dass ihr einen neuen Garten bekommt. Dann ist es Zeit, auch vielleicht einen anderen Platz zu suchen. Ich möchte da auch gerade auf das Segnungsgebet hinweisen, Heilungsgebet. Also, wenn es Zeit ist, dass Gott euren Garten umgestaltet, dann ist heute die Zeit dafür. Eine Frage auch noch an alle. Wisst ihr, wo eigentlich Jesus begraben wurde? Wo lag dieses Grab eigentlich? Offensichtlich in einem Garten, sonst hätte ich nicht gefragt. Genau, ja. Johannes 19, 41, oder? Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttages bestattet werden konnte. Also man kann jetzt darüber lesen und sagen, ja, er wurde nur dort beerdigt oder hineingelegt, weil es gerade zufälligerweise in der Nähe war, oder? Diese Möglichkeit haben wir immer beim Bibellesen, oder? Ich glaube aber nicht daran, an Zufall. Und ich glaube auch nicht, dass ihr daran glaubt, dass es jetzt rein zufällig dort ein Garten war. Ich glaube, also in diesem Garten also besiegte Jesus den Tod, oder? Eigentlich war es nicht direkt am Kreuz. Dieser Garten war der Auferstehung, weist dann auf diesen Garten hin, auf diesen Garten Eden zu Beginn hin, oder? Also das Paradies ist eigentlich wieder Realität geworden. Jesus als Sinnbild für den Baum des Lebens ist wieder direkt zugänglich. Also diese Engel, die dann am Schluss, zu Beginn des Paradieses beim Garten Eden standen mit ihren flammenden Schwertern, die waren weg. Nach dieser Auferstehung. Der Baum des Lebens steht wieder da und wir kriegen wieder direkten Gartenzugang. Dann, was geschieht nach 3 Tagen in diesem Garten? Maria begegnete Jesus als erstes. Und was dachte sie, als sie Jesus sah? War der Gärtner. Auch wieder können wir das einfach überlesen oder hat es eine tiefere Bedeutung dahinter? Johannes 20, 15 spricht Jesus zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Stellen wir uns mal diese Szene bildlich vor. Wie muss Jesus ausgesehen haben, dass man ihn für einen Gärtner haltet? Hat er irgendeine Gartenschere in der Hand gehabt? Ein Unkrautvertilgungsmittel? Nicht, oder? Es ist ein Hinweis wieder zu den Anfängen, oder? Zum Garten Eden. Zu den ersten Gärtnern Adam und Eva. Es ist wieder Zeit, die Erde zu bebauen. Es ist wieder Zeit zu säen. Und zwar mit dem Baum des Lebendigen zusammen. Also Jesus hat es vorgemacht, Säen ist angesagt und er hat ja auch oft von einem Sämann in seinen Gleichnissen gesprochen. Und seine letzten Worte war, bevor er in den Himmel hochstieg, war ja bekanntlich, ihr solltet Zeugen sein in Jerusalem, Samaria und auf der ganzen Welt. Also Säen heißt Zeugen sein. Also in der Bibel wurde mit Garten nicht immer nur ein Ziergarten gemeint, sondern auch ein Acker, ein bebaubares Feld, das Frucht bringen sollte. Und ein Zeichen eines lebendigen Gartens ist, dass gesät wird. Und ich bin da auf ein Gleichnis gestoßen in der Vorbereitung, das mir wieder das Herz geöffnet hat. Und das ist das eigentliche Predigtthema von heute Morgen. Matthäus 13, 24. Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt ihr in meine Scheune. Wir wissen ja eigentlich aus unserer Bibelleseerfahrung, dass die Gleichnisse normalerweise nicht erklärt werden. Oder sehr selten. Und Markus schreibt eigentlich auch dazu, Markus 4, 34, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Aber wenn sie allein waren, erklärte er seinen Jüngern alles. Also, was heißt das jetzt? Die Schreiber der Evangelien haben also nicht immer alle Erklärungen aufgeschrieben. Warum? Haben wir uns ja schon mal gefragt. Weil es so klar war, weil es nicht so erklärungsbedürftig gewesen wäre aus ihrer Sicht. Oder weil wir uns damit beschäftigen sollten. Auf alle Fälle, für dieses Gleichnis gibt es eine Auslegung, oder zumindest eine Teilauslegung. Steht da in den Versen 37 folgendes. Er antwortete, der den guten Samen sät, das ist der Menschensohn, der Acker. Also der Garten, die Klammerbemerkung, das kommt von mir. Das ist die Welt. Der gute Same, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut, das sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, das ist der Teufel. Und die Ernte, das ist das Ende der Welt. Die Schnitter, das sind die Engel. Also es hilft schon mal viel, um das Gleichnis einzuordnen. Also bei diesem Garten geht es um die Welt, um unsere Umwelt, nicht um uns persönlich. Das Gleichnis geht dann weiter, oder ich möchte es jetzt nicht mehr vorlesen. Das Unkraut wird dann durch die Engel aussortiert und verbrannt. Also das Unkraut und die Menschen, die von den Engeln als Unkraut angesehen werden, werden heulen und mit den Zähnen klappern. Ich möchte das so stehen lassen. Es ist ja, die Erklärung steht ja direkt da drin, oder? Am Ende der Zeit wird es ein Gericht geben und Gott wird Richter sein. Es gibt dann interessanterweise einfach auch Bibelkommentare, also das sind dann diese Bibel mit den kursiv gedruckten Erklärungen oder zum vorherigen Gleichnis. Die weisen dann auf diese Erklärung hin und gehen weiter. Doch, also aus gärtnerischer Sicht stellt sich jetzt mir die Frage, also warum muss man das Unkraut stehen lassen? Das ist doch, jeder vernünftige Gärtner jätet und holt dieses Unkraut raus, oder? Da wird doch die Ernte viel schwieriger am Schluss, oder? Die Wurzeln vermischen sich, ja? Konkurrenz um Ressourcen, die dazu führt, dass vielleicht die Ernte weniger ausfällt und so weiter. Es gibt viele Gründe gegen das Unkraut. Zuerst einmal zu den Grundlagen. was war das für ein Unkraut, das in diesem Gleichnis erwähnt wurde? Das griechische Wort dort für Unkraut, das heißt Zizania. Und das kommt nur in diesem Gleichnis vor. Es gibt keine andere Stelle in der Bibel, wo dieses Wort vorkommt. Dabei handelt es sich offenbar um ein Süßgras, ein sogenannter Taumellolche. Noch nie gehört. Auf Lateinisch Lolium temulentum. Dieser sieht anfangs, also offenbar, so aus wie Weizen, ist aber giftig. Und da dieser Taumellolch früher häufig in Getreideecken wuchs, gelangten dann oft Samen in das Mehl und man kriegte Vergiftungserscheinungen wie Schwindel, also Taumeln, oder Sehstörungen oder in seltenen Fällen sogar zum Tode. Also, das heißt, also, und zu allem Übel war es noch ein Unkraut, das sehr schwierig war zu erkennen. Es war ja zum Verwechseln ähnlich mit dem Weizen. Das heißt, würde der falsche Halm ausgerissen werden, gäbe es weniger Ernte am Schluss. Der Gutsherr in diesem Gleichnis ist offenbar der Meinung, dass seine Knechte nicht in der Lage sind, den Weizen vom Unkraut zu unterscheiden. Also gut und böse zu unterscheiden. Jetzt müssen wir aufpassen. Stellen wir uns vor, wir wären jetzt diese Knechte, rein hypothetisch. Wir alle nehmen teil an Gottes Reich, oder? Wir bebauen an diesem Acker, an diesem Garten. Und jetzt sagt Gott zu uns, dass wir das Unkrautrupfen sein lassen sollen. Oder? Nur er und seine Engel wären in der Lage, das zu tun. Ich zitiere hier noch einen anderen Bibelvers, 1. Korinther 4, Vers 5. Richtet also nicht vor der Zeit, wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringt und die Absichten des Herzens aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Wir denken, wir meinen, gut richten zu können. Also eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse abschließend machen zu können. Wir haben ja vom Baum von der Unterscheidung von Gut und Böse gegessen, oder? Im ersten Garten. Wir dürfen auch nicht vergessen, Adam und Eva haben nur von diesem Baum gegessen, um so sein zu können wie Gott. Ihr könnt nachlesen, die Schlange hat zuerst gefragt, wollt ihr sein wie Gott? Und erst dann hat sie gesagt, wollt ihr unterscheiden zwischen Gut und Böse? Und dann haben sie davon gegessen. Also dieses Unterscheiden wollen, das ist tief in uns drin. Wir wollen sein wie Gott. Also wir wollen richten können. Dabei gibt es nur einen Richter und der ist Gott am Ende der Zeit, wenn die Ernte ist. Wir wissen ja nicht mal, wann die Ernte ist. Oder? Also, ich bin auch gut darin. Ich spaziere sehr gerne durch unser Schrebengartenareal und denke mir, oh, viele Neophyten. Ausreißen. Oh, dieser Schopf, der sieht jämmerlich aus. Abreißen. Das ist ja hoffnungslos, dieser Garten. Niederreißen. Dieses Unterscheiden wollen, das sitzt tief in uns drin. Oh, diese Predigt da vorne, die ist wieder chaotisch. Ausreißen. Oh, das T-Shirt von meinem Nachbarn, diese Schuhe ausreißen. Ich könnte jetzt vermutlich die ganze Predigt füllen mit Beispielen, die mir gestern zwischen 4 und 5 in den Sinn gekommen sind. Darin sind wir gut. Die Knechte waren sogar noch Profis, oder? Die haben ja eigentlich diesen Taumellolch erkannt. Und trotzdem hat er ihnen gesagt, den Profis, nein, das ist nicht eure Aufgabe. Das ist nicht unser Job. Wir können zwar Menschen an ihren Früchten erkennen, doch das Ausreißen, das ist nicht unsere Aufgabe. Das heißt nicht, dass wir sie dann ausrupfen sollen. Unser Nachbar, auch im Garten, im Schrebergarten, der hat eigentlich mehr Abfall als gärtnerische Erzeugnisse. Er hat sogar Autoreifen gestapelt auf seinem Feld. Er macht auch nur das Nötigste, also immer nur dann, wenn der Vorstand kommt und sagt, du musst etwas tun, dann macht er etwas, sät etwas und dann lässt er es liegen. Leider ließ er zu viel verfallen und ich glaube, es ist jetzt so, dass der Gartenvorstand ihn gekündigt hatte. Ich habe sie jetzt letztens gesehen, wie sie da durch sein Areal gegangen sind, der ganze Vorstand in corpore, und haben sich Gedanken gemacht, wie sie jetzt diesen Abfall entfernen können. Vordergründig haben sie recht. Er war der Ein, es gibt ja auch 5 Seiten Regeln, und man kann dann nach diesen Regeln gehen, und er hat eigentlich alles nicht eingehalten. Steht er zum Beispiel, man muss 2/3 von der Gartenfläche muss gärtnerisch gebraucht werden. Oder? Der Baum darf nicht mehr als 3 Meter hoch sein und so weiter. Aber in jedem Garten, in diesem Schrebergartenareal, würde man eigentlich irgendwo eine Regel sehen, die gebrochen worden ist. Auch in den Gärten des Vorstandes. Aber das ist eine Klammerbemerkung. Mein Nachbar war aber der Einzige, also ich habe im letzten Sommer das Gartenhäuschen gebaut, er war der Einzige, der mir jeweils ein kühles Bier gespendet hatte beim Bauen. Das war anstrengend, die Sonne schien, ich schwitzte. Er war der Einzige, der mir jeweils auch etwas zu essen angeboten hatte. Oder? Einmal gab er mir einen Fitnessteller mit einem Grillfleisch und einem Haufen Salat mit feinster Salatsauce. Also er lieh auch immer alles aus und war total unkompliziert. Ich mochte ihn sehr und ich bin nicht sicher, ob dieser Nachbar oder Ex-Nachbar am Tag der Ernte auch dann wirklich nicht eher als Weizenähre durchgeht, als Taumellolche. Und zu was führt eigentlich dieses Vergleichen noch? Zu Zank und Streit. Dieses Wort Zitania, das ist scheinbar so in der Vulgata, das war die lateinische Bibelübersetzung im Mittelalter, dort wurde alles lateinisch übersetzt, außer dieses Wort Zitania, das ließen sie drin, griechisch. Und scheinbar ist es jetzt so, dass das französische Wort La Cisani, das kommt von diesem Unkrautwort. Ich kannte das Wort gar nicht, La Cisani. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Das bedeutet Unkraut oder Zwietracht und Zank und Streit. Also ihr könnt es googeln. Es ist zwar also sonnenklar, das Richten, das Vergleichen immer zu Zank und Streit führt, oder? Sonst hätte sich das nicht durchgesetzt in der Sprache. Also das Gute und das Böse, das vom Feind gesät wird, sind oft recht ähnlich und schnell verwechselt. Also in Zeiten von Anschuldigungen, Zank und Streit hat man auch oft manchmal den Durchblick nicht mehr, was ist jetzt wahr und was nicht. Bei mir ist es ja immer so, ich muss die Predigt immer selber erleben, oder? Wir hatten auch Menschen in unserer näheren Umgebung, die hatten wir sehr respektiert und die hatten das mit uns gemacht, falsche Anschuldigungen, oder? Und das war schlimm. Also Bettina und ich, wir lagen nur noch eine Woche herum und wir wussten selber nicht mehr, was jetzt richtig und was böse ist, oder? Und das möchte ich niemandem wünschen, oder? Solche falsche Anschuldigungen. Also wir lagen eine Woche wie zerstört herum und schleppten uns mehr schlecht als recht durch den Tag. Ja, und ab morgen ist der Bekannte, herrscht dann eigentlich ein Lockdown, oder? Für die Ungeimpften. Ich bin zwar geimpft, ich bin da etwas impfaffiner, weil wir konnten früher gar nicht reisen, ohne zu impfen. Also meine Eltern hätten gar nicht in die Philippinen ausreisen können. Ich finde es zwar trotzdem schwierig, oder? Diese Pflicht ab morgen. Es herrscht zwar jetzt schon keine besondere Lage mehr, aus epidemiologischer Sicht, doch ich denke, also ich habe das Gefühl, es ist schon sehr angespannt. Also das Gebälke, das knirscht in unserer Gesellschaft. Wie leicht ist es jetzt mit zu den Ungeimpften, jetzt muss ich irgendwo hinschauen, zu den Ungeimpften zu zeigen und zu sagen, danke, du bist ungeimpft, du bist nicht solidarisch, ausreißen, in den Feuerofen. Das geht aber auch umgekehrt, oder? Was? Du bist geimpft? Du tust dir das an? Du trägst, ohne zu überlegen, eine Maske? Ausreißen, ausreißen. In den Ofen. Also es ist nicht an der Zeit, es ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Danke, Kurt. Es geht zu viel kaputt, unnötigerweise. Und es geht dann auch nicht mehr ums Säen, sondern ums Vernichten. Die Perspektive ist dann nicht mehr göttlich, sondern urmenschlich. Also auf Schweizerdeutsch sagt man ja so schön, es zieht einem aber. Aber. Ihr wisst ja, was unten ist, oder? Ich ging ja letzten Mittwoch in den Garten im Sinne der Predigtvorbereitung und wollte Unkraut jäten und Rasen mähen, oder? Das Jäten gab ich bald auf, weil es war hoffnungslos. Dieser Hahnenfuß, der macht diese Ausläufe, nachher diese schrecklichen Wurzeln, oder? Puff. Ich ließ es dann schnell und ging den Rasenmäher holen vom Nachbar, oder einen anderen Nachbar. Dann habe ich Picobello gemäht und man hätte dann sogar fast sagen können, das sei ein anglo-helvetischer Ziergarten am Schluss. Also man muss dann einfach so hinstehen, dass man diesen toten Baum nicht sieht. Doch, ich ging dann nach Hause und dachte, ich kriege sicher Lob und Anerkennung, oder? Gut gemacht, Philemon. Doch, was geschah? Ich kriegte einen Rüffel. Ich hätte unsere schönen Sträucher niedergemäht und unsere Blumen. Und dann gab es eine Liste von Namen, die ich nicht kannte. Die wären doch nächstes Jahr gekommen. Das hast du nur gemacht, weil es nicht deine Pflanzen sind und so weiter, oder? Also mit dem Rasenmäher ist es auch keine Lösung. Also mit dem Rasenmäher durch eures Umfeld rasen? Nein, nein. Es geht zu viel Weizen kaputt. Also ich wiederhole, das Unkraut ausreißen, das ist nicht unser Job. Eine Folie um den Baum zu legen, lass es lieber sein. Es könnte ja sein, dass dein Apfelbaum stirbt. Seid ihr alle noch an Bord? Als ich das begriffen habe, dann wusste ich, das ist der heutige Predigttext. Und wie gesagt, wir sprechen nicht vom Unkraut in dir drin, das muss sofort ausgerissen sein, sondern es geht um das Unkraut in der Welt, in deinem Garten rundherum. Der Acker, von dem die Rede ist, das ist die Welt. Es gibt aber noch etwas Zweites, was wir aus diesem Gleichnis lernen sollten. Es erzählt uns auch etwas Ermutigendes. Es zeigt wunderschön, dass der Acker trotz den Feind und diesen Taumellolchen nicht nur überlebt, sondern auch Ernte abwirft. Also wieder jeder gärtnerischer, menschlicher Erwartung. Nicht einmal Schädlinge oder Unkraut könnten seine Entwicklung aufhalten. Also mein Apfelbaum im Garten, der hätte diese 8 Äpfel hervorgebracht, trotz Unkraut rundherum. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Unkraut, vor Zank und Streit und vor Zwietracht. 2. Timotheus 1,6. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Wir haben ja noch Zeit, auf ein anderes Gleichnis hinweisen, nur ganz kurz, im Markus-Evangelium. Markus hat nur 3 Gleichnisse geschrieben, interessanterweise. Und eine davon wurde nicht mal in den anderen wiedergegeben, in den anderen Evangelien. Und das ist dieses hier, Markus 4, 26. Er sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Tag und wird Nacht und umgekehrt. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Und sobald die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Es ist also so, mit diesem Reich Gottes verhält es sich wie mit der Saat, die ein Bauer auf seinem Feld ausbringt. Es wächst von selbst. Der griechische Begriff hier, den der Urtext verwendet, ist automatisch. Jesus sagt also, das Reich Gottes, das wächst automatisch. Es wächst unwiderstehlich, unaufhaltsam und auch ohne unser Zutun. Also dieser Sämann, der schläft ja nur. Nebst Säen. Im Gleichnis wird das Unkraut zwar nicht erwähnt, oder? Letztlich unterstreicht es nur, dass Gottes Reich wächst, auch trotz Unkraut. Also, wir sollen geduldig sein, ne? Seid gelassen, auch ab morgen, Montag. Ne? Es kommt gut und es kommt alles zu seiner Zeit. Ne? Wenn wir wieder mal ein Gespräch verhauen, den Namen Jesus nicht gebrauchen konnten, wenn wir uns genieren, ein Zeugnis zu sein, wenn wir wieder mal kein löbliches Beispiel sind von Nächstenliebe, einfach nicht Zeuge sein konnten, wie wir gedacht haben, wir sollten. Aufstehen, weitersehen und wissen, die Ernte wächst auch ohne mich. Ja. Das hat zum Paulus schon gesehen, oder? 1. Korinther 3, Vers 5. Wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Oder? Da könnt ihr irgendwelche Namen hineinsetzen. Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollo hat begossen, Gott hat aber das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Gott ist größer als jeder einzelne von uns und der Garten, der teilt uns schlussendlich auch mit, was an der Reihe ist. Oder anders gesagt, der Baum des Lebens in deinem Garten oder Jesus in deinem Leben, er ist Chef, er schaut, er ist der Gutsherr. Und wenn wir das wissen, dann nimmt das Druck von uns weg. Es tut gut, dass wir nicht verantwortlich sind für unseren Garten. Wie gesagt, das ist eine Lebensschule aus meinem Gartenleben. Also unsere Verantwortung ist nicht das Wachstum oder das Ausreißen. Unsere Verantwortung ist das Säen. Und das machen wir so gut wir es können. Und dann üben wir uns im Vertrauen, dass Gott wachsen und reifen lässt, was wir säen. Und mit dem Unkraut umgehen, das heißt nicht, dass wir es akzeptieren, oder? Doch wir lassen es los und lenken den Fokus davon ab. Also lieber mal eine Folie weniger, das ist eine zu viel. Und das ist Freiheit schlussendlich, oder? Und mit dieser Perspektive wird auch das Unkraut erträglicher. Ja, also ich fasse zusammen. Ich merke gerade, es ist fast eine Drei-Punkte-Predigt. Peter wird seine helle Freude haben. Wo ist euer Garten? Steht in eurem Garten ein Baum des Lebens? Ich habe auch gemerkt, oder jetzt ist es mir wirklich wieder aufgefallen, das Bild am Fuß des Kreuzes, oder? Da ist wunderschön, einen Baum zu sehen. Also das Kreuz, das sollte eigentlich immer auch zusammen mit einem Garten gesehen werden, was danach kommt, oder? Das Kreuz ist der Weg zum Garten. Dann Fokus weg vom Unkraut, das ist nicht unsere Aufgabe. Und drittens Ruhe bewahren, Gelassenheit lernen. Ja, ich bin am Schluss. Und bitte euch noch aufzustehen für den Segen. Ja, ich segne euren Garten, den kleinen Fleck in eurem Leben, wo ihr sät, wo ihr Zeuge sein könnt. Und ich segne, dass ihr Frucht bringt und dass ihr auch Platz findet im Garten Gottes. Wenn es Zeit ist, einen neuen Garten zu bekommen, dann kriegt ihr jetzt einen neuen Garten. Es hat genug Platz auf dieser Erde und im Gottesgarten. Und ich segne euch mit einem Platz, der möglichst nahe ist am Baum des Lebens, wo dort, wo das Arbeiten am wenigsten anstrengend ist. Und ich segne euch mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit, dass die Ängstlichkeit keinen Platz mehr hat in eurem Leben und auch in der nächsten Zeit. Und ich segne den heutigen Tag und dass ihr gute Erlebnisse macht im Garten Gottes. Amen.